Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Extra Laut. Heute mit einer etwas anderen Begrüßung. Die Hörerinnen und Hörer da draußen wundern sich vielleicht jetzt aufgrund der neuen sonoren Stimme. Keine Angst, das ist nur vertretungsweise, weil der liebe Frank heute leider keine Zeit hat. Ich glaube, er ist im Urlaub. Nichtsdestotrotz werden wir heute über ein Thema sprechen, was uns schon seit vielen, ja, wir haben es eben im Vorgespräch gesagt, Jahrzehnten wahrscheinlich schon begleitet oder beschäftigt, nämlich das ganze Thema Digitalisierung oder Digital Only, wie wir es genannt haben. Und da macht es Sinn, mit Menschen darüber zu sprechen, die ja alt genug sind. Deswegen ist Olli wieder am Start. Hallo Olli, schön, dass du da bist. Und natürlich einen Gesichtsältesten brauchen wir auf jeden Fall. Und natürlich jemand von der Profession sozusagen herkommt. Und ich freue mich sehr, dass Lena Sophie Müller Zeit gefunden hat oder sich die Zeit nimmt von D21 oder sagt man eigentlich Initiative D21, I don't know. Erst aber mal schön, dass du da bist und ja, mit uns alten weißen Männern über das Thema Digitalisierung sprechen möchtest.
Man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt. Lieber Mike, lieber Olli, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Große Ehre beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Ich glaube, gefühlt jeder Mensch in Deutschland weiß, wer ihr seid. Von daher ist es natürlich für mich schön, bei euch zu sein. Vielen Dank.
Das ist das Interessante. Ich glaube, viele wissen das tatsächlich nicht. Das hört sich so, Sparkassen-Giroverband hört sich so an wie so ein Knacksclub. Meistens sind es die Sparkassen-Finanzgruppe, die man dann kennt. Ich weiß nicht, Olli, wie du es siehst, aber...
Ist doch eine große Familie, oder nicht?
Ja, wir sind alles eine große Familie.
Am Ende kennen die meisten Leute einfach das Sparkassen S.
Ne? Das stimmt wohl.
Darauf können wir uns einigen.
Wir wollen ja nicht über die Sparkasse sprechen, sondern wir wollen über dich sprechen oder vielmehr über D21 und natürlich dann auch das oder D21 und das Thema, was dahinter liegt. Seit 2014 bist du das Gesicht der Initiative D21 und wenn wir zurückgehen oder wenn ich richtig informiert bin, so steht's hier schwarz auf weiß, hast du Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert. Das hört sich nach viel Spaß an, vielleicht. War denn dein Plan schon damals, ich bringe dem Staat quasi ja das digitale Laufen bei? Oder was war der Beweggrund, warum du ausgerechnet diesen Studiengang gewählt hast?
Also erstmal hat er wenig mit Mathe zu tun und Mathe war nicht so mein Ding. Man muss auch ehrlich sein. Nein, ich habe mich in der Tat irgendwie für diese ganzen Zusammenhänge, wie Gesellschaft funktioniert und dafür mich einfach interessiert. Und das Interesse an der Digitalisierung der Verwaltung kam witzigerweise darüber, dass ich einerseits mich viel damit beschäftigt habe, wie eigentlich der demografische Wandel in Deutschland verläuft. Fand ich einfach total spannend, weil das so ein, also es ist einfach, du weißt schon, in welche Probleme du reinläufst. Ja, kannst du sehr weit prognostizieren. Ist auch interessant, jetzt heute rückblickend zu sagen, genau, kann man sehr gut ignorieren. Also damit habe ich mich beschäftigt und dann in der Tat mit Verwaltungswissenschaft und mit der öffentlichen Verwaltung und diese zwei Themen zusammengedacht, dann kommst du sehr schnell darauf, dass der öffentliche Sektor ein sehr hohes Durchschnittsalter hat und eigentlich aber immer mehr Aufgaben übernehmen soll und da steht doch eine totale Leistungslücke. Und das war was, wo ich dann so im Studium dachte, hä, okay, wie können wir das lösen? Geht doch eigentlich nur über Digitalisierung. Also du musst effizienter werden, du musst die Prozesse anders gestalten. Und ich habe einen Diplomstudiengang gemacht, wo man noch die Freiheit hatte, sich alle möglichen Hausarbeitsthemen selber auszusuchen und habe dann das Bürgerbeteiligungsverfahren in Esslingen mir irgendwie angeguckt. Das fand ich spannend und mich halt so mit Konzepten der digitalen Verwaltung beschäftigt. Und für mich war so ein, dachte ich so, okay, die Trennung von Front Office und Back Office, das löst alle unsere Probleme, dachte ich damals. Heute bin ich ein bisschen mehr in der Realität angekommen, aber so langsam greift dieses Prinzip ja.
Also langsam hört sich, das sind jetzt, wenn ich richtig rechne, 12 Jahre, die dazwischen hängen. Das ist ein sehr langsames Langsam.
Bisschen mehr.
Oder
bisschen mehr. Also nach dem Studium ein bisschen mehr, ja.
Die Frage, die ich da direkt anschließen würde, gab es so das Momentum, ich meine, 2014 ist jetzt auch nicht irgendwie, also wenn ich an meine Digitalisierungsanfänge, da sind wir ja noch in den 90ern, ja, also da war die Welt ja wirklich noch viel schlimmer. 2014, da gab es ja schon sowas wie Google-Dienste und Facebook und soziale Medien. Also da gab es ja schon digitale Vorreiter, insbesondere aus Übersee. Aber gab es bei dir so den Aha-Moment, wo du dir gedacht hast, oh nee, also das kann und muss besser gehen?
Ja, nur also kurz zur Einordnung, weil 2014 ist das, als ich die Initiative D21 übernommen habe. Und ich habe ja
vorher
schon
6 Jahre. Was habe ich denn gesagt? Oh mein Gott.
Nee, alles gut, alles gut. Aber ich habe vorher 6 Jahre am Fraunhofer-Institut geforscht im Bereich digitale Verwaltung. Und das war natürlich auch eine prägende Zeit, weil das ein Umfeld ist, wo man immer guckt, was ist denn technologisch möglich. Also, und ich erinnere mich genau, wie dann das das allererste iPhone kam und wir irgendwie schon überlegt haben, was wird denn über Geolokalisierung alles möglich und was könntest du denn heute, was kannst du da alles machen? Aber es gab nicht den einen Moment. Ja? Also wenn ich jetzt mal vergleiche mit der jüngsten Vergangenheit, als ich das erste Mal ChatGPT ausprobiert habe, das war ein Moment, wo ich dachte, okay, krass, das wird alles jetzt sehr, sehr, sehr viel schneller gehen. Ja, das hatten wir damals nicht. So damals hattest du so in Anführungszeichen die normale Digitalisierung. Ja? Also auch in der Zeit waren ja Videokonferenzen auch noch irgendwie gar nicht. Du wusstest aber, theoretisch ist das möglich. Wir wussten auch damals schon, theoretisch könntest du doch heutzutage über Videokonferenzen Telemedizin anbieten. Also das sind ja alles Konzepte, die damals schon da waren. Aber die haben mit der Praxis noch nie verfangen, weil die Alltagsroutinen der Menschen waren noch nicht da. Firmen haben es noch nicht als Alltagsroutine umgesetzt. Und das sehen wir doch bei allem. Wenn die Menschen erstmal anfangen, das im Alltag zu integrieren und das eine Relevanz in ihrem Alltag hat, dann verfangen diese Themen und dann finden die eine Verbreitung in der Gesellschaft. Deswegen, ich habe nicht den einen Aha-Moment.
Oh, Olli, vielleicht hattest du den ja, wenn ich in deine Richtung mal schaue.
Nein, also ich glaube schon, was Lena Sophie sagt, diese Aha-Momente, die werden stärker, größer, breiter. Nun will ich jetzt nicht so weit zurückgehen. Meine ersten Digitalisierungsmomente, die gehen zurück bis auf 1979. Das ist schon sehr weit zurück, aber ich glaube, dieses Disrupting, diese Momente, wo man dann das Gefühl hat, diese Digitalisierung, die könnte noch viel stärker wirken als die davor, die nimmt zu. Also das hat schon so irgendwie so eine Hockeystick-Bewegung. Aber heute haben wir ja vor allem dich hier im Call, weil du für ein gewisses Thema auch ganz besonders steht. Und das ist dieses Digital-Only-Prinzip, was wir ja heute auch gerne nochmal auseinandernehmen wollen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. War das so ein Aha-Moment vielleicht, den wir heute nochmal etwas tiefer legen können, wo du gesagt hast, okay, jetzt begleiten wir schon alle so lange Digitalisierung als solches. Wir bieten Dinge an und so weiter und so fort. Und trotzdem messen wir, ich gehöre ja auch zum D21-Verein-Club, messen wir eigentlich, was den Inklusionsfaktor angeht, also wie viele Leute kommen mit Digitalisierung zurecht, wie viele Leute oder Menschen nutzen das, dass sich das irgendwie verflacht hat, diese Kurve, oder vielleicht sogar auf so eine horizontale Ebene bewegt hat? Ist das etwas, wo du sagst, das hat dich überrascht?
Ja, also es ist immer wieder so, dass wir manchmal mit unseren Erhebungen, wir machen Bevölkerungsbefragungen, sowohl bei den Onliner als auch den Offlinern. Es gibt immer noch Menschen in Deutschland, die offline sind. Also wir befragen sehr breite Bevölkerung. Da gibt es immer wieder Ergebnisse, die überraschend sind. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir das tun. Vielleicht ein ganz kurzer Sprung, weil wir jetzt schon manchmal über die Initiative D21 gesprochen haben. Einmal kurz für die Hörer so zur Einordnung, wer wir eigentlich sind. Ja. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir sind getragen aus einer Breite von verschiedenen Organisationen. Olli, du hast es gerade schon gesagt, DSGV ist Mitglied bei uns, aber du findest auch Krankenkassen, du findest die großen Tech-Unternehmen, du findest öffentliche Einrichtungen, du findest Bundesländer bei uns. Also es ist wirklich sehr breit getragen mit dem Ziel, den Vereinszweck zu unterstützen, und der ist, die digitale Gesellschaft sozusagen zu begleiten. Ja, also zu schauen, wo dient denn Digitalisierung den Menschen und wie können Politik und Wirtschaft eigentlich so ein bisschen dazu beitragen, dass es alles eine gute Entwicklung wird und dass es in eine richtige Richtung geht. Und wir tun das evidenzbasiert. Das heißt, wir schauen immer, wie können wir mithilfe von Zahlen, Daten, Fakten Diskurse auf eine höhere Qualität bringen. Ja, und wie können wir Orientierung bieten? So, und jetzt komme ich zu deiner Frage, Olli, weil du das ganze Thema Digital Only angesprochen hast. Also erstmal, was versteckt sich dahinter, ist halt die Idee, dass du bestimmte Leistungen digital anbietest im Vergleich zu analog, ja, also im Vergleich zu Papier und Co. Man denkt dann immer sofort erstmal an die Kundenschnittstelle und überlegt sich, oh Mensch, die Leute können jetzt alles nur noch im Internet machen. Aber eigentlich steckt dann ein anderer Gedanke dahinter, und der ist auch stark aus der Wirtschaft getrieben, nämlich, dass es eigentlich so ist, dass Unternehmen, Organisationen etc. ihre internen Prozesse anders organisieren müssen und wollen, auch weil es kostengünstiger, effizienter und Co. ist. Und man hat eigentlich gesagt, man stellt diese ganzen Prozesse auf digital um, damit man automatisieren kann, damit man KI einsetzen kann, damit man die Daten viel besser teilen kann. Ja, ist alles sehr viel effizienter. Und in der öffentlichen Debatte wird dann oft gesagt, oh Gott, jetzt werden alle gezwungen, dass die das digital machen müssen, dass sie es übers Internet machen müssen. Und was wir immer sagen ist, digital only heißt nicht online only. Ja, es heißt einfach, du hast quasi, dein Fundament ist das Digitale. Ja, du kannst aber trotzdem in einem Bürgerbüro, in einer Bankfiliale, in einer, ja, you name it, kannst du die Kunden trotzdem zum Beispiel von Mensch zu Mensch beraten. Oder du kannst sie am Telefon beraten. Aber alles, was dann in den Prozess eingespeist wird, das machst du über eine digitale Maske. Ja, da kannst du irgendwie das in ein iPad eintippen, du kannst es am Computer eintippen, du kannst es mit den Menschen gemeinsam machen, du kannst ihnen erklären, wie das funktioniert, damit sie in Zukunft vielleicht das von zu Hause machen müssen. Und was der Aha-Moment war in der Erhebung, ist, dass man immer denkt, ein Großteil der Leute will das gar nicht oder die können das gar nicht. Ja, und wir konnten mit dieser Erhebung jetzt im Kontext öffentliche Verwaltung, konnten wir einfach zeigen, schon mal ein Drittel der Leute sagt, na, mach doch mal endlich, wir warten da drauf. Ja, wir würden das alles gerne digital machen. Und ein zweites Drittel sagt, ich fände das super, ich habe nur ein paar Bedingungen. Ja, wenn ich nicht weiterkomme, will ich jemanden anrufen oder so. Und nur 8% sagen, nee, fände ich nicht gut. Also ein kleiner Teil. Die brauchen halt eine Hilfeleistung.
Ich finde es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, und das spiegelt ja auch ein bisschen, du wirst die Zahlen wahrscheinlich kennen, das ist diese Digitalstudie vom ZDF, ist das, glaube ich, die wird jedes Jahr erhoben. Und was wir da seit vielen Jahren ja auch sehen, ist, dass dieses Mehr, muss man ja fast sagen, dass eine, wir sagen es mal, eine etwas ältere Zielgruppe jenseits der 65, 70 gar nicht digitalisiert ist. Und das ist großer Quatsch, denn die benutzen Smartphone und digitale Dienste genauso, manchmal sogar mehr, wenn ich an meine Eltern denke, als eine jüngere Zielgruppe. Wie schaust du denn drauf? Ich will das so ein bisschen challengen, zu sagen, digital only ist Quatsch, bin ich zu 100% d'accord. Aber wäre es nicht, würden wir uns die Frage viel weniger stellen, wenn die digitalen Dienste, die es beispielsweise in der Verwaltung gibt, sehr viel einfacher sind? Denn ich kenne das von mir selber, dass ich digitale Dienste erlebe, die sind so dermaßen komplex. Also da will ich als Digital Native schon nichts mehr mit zu tun haben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich digitale Dienste doof finde, sondern es gibt ja diesen alten Spruch von dem Telefonikerchef, wenn man den scheiß analogen Prozess digitalisiert, dann hat man einen scheiß digitalen Prozess. Und das ist, glaube ich, was gerade in der Verwaltung ja immer wieder passiert ist. Also die Frage ist so ein bisschen, braucht es nicht weniger Digitalisierung, sondern mehr einfachere Digitalisierung? Lange Herleitung, sorry.
Die kurze Antwort ist ja. Möchtest du auch noch eine lange?
Ja, gut, dafür bist du da.
Also erstmal ein Punkt, den man sich wirklich vergegenwärtigen muss. Und das ist, deswegen ist es so hilfreich, dass wir ein sehr, sehr branchenübergreifendes Netzwerk haben. Wir haben zum Beispiel auch Seniorenverbände bei uns im Netzwerk. Und die weisen uns immer wieder darauf hin, dass sie sagen, Lena, die Gesellschaft muss lernen, dass ein 70-Jähriger, den wir heute, ja, meine Generation mit 83er Jahrgang, wenn ich hier sozusagen an eine 70-jährige Person denke, dann denke ich meistens an meine Oma von damals. Und die 70-Jährigen heute sind viel fitter, ja. Also man muss so ein bisschen diese Bilder im Kopf verlernen.
Olli fühlt sich angesprochen.
Olli ist ja auch noch nicht 70. Aber, so, Olli ist auch sehr, sehr viel fit. Also, aber das ist wirklich was wir an den Zahlen sehen. So, und wir erheben ja auch mit unserer Studie D21 Digital Index, erheben wir ja sehr, sehr breit. Ja, und jetzt kann ich erstmal vielleicht für die Zuhörer sagen, also, es gibt Fitte über 65. Ja, es gibt auch solche mit Einschränkungen, aber die Zahlen zeigen, dass zum Beispiel 62% der Menschen über 65 nutzen zumindest gelegentlich das Internet. Mehr als die Hälfte von denen zählt sogar zur digitalen Mitte. Ja, also die sind da im Alltag angekommen. Und 7% zählt sogar zu den digitalen Profis. Das ist die wirklich richtig, richtig viel machen digital. Also von daher, die Kernaussage ist, glaube ich, du kannst das nicht am Alter festmachen, weil du mittlerweile wirklich so sowohl als auch hast. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, die kurze Antwort ist ja auf deine Frage, weil eigentlich müssen wir uns bewusst machen, es gibt Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen. Das gibt's in allen Altersklassen. Und deswegen musst du die Dienste grundsätzlich viel besser nutzerfreundlicher machen, einfachere Sprache, eine gute Prozessführung. Ja, weil dann hilfst du nicht nur den Älteren, sondern du hilfst allen damit. Und was man sich zum Beispiel auch nochmal bewusst machen muss, ganz kleine Einschränkung nur noch, ist, wenn ich das digital mache, ermögliche ich sogar auch vielen Menschen, dass sie mithilfe von anderen Tools sich Dinge in ihre eigene Sprache einfach übersetzen können oder sich das nochmal erklären lassen oder Menschen mit Seheinschränkungen, ja, können viel besser den Screenreader nutzen und so. Also eigentlich können wir eine viel inklusivere Art der Nutzung ermöglichen.
Du hast es gerade gesagt, Olli, wenn ich kurz noch einhaken darf, das war mir ein Bedürfnis. Wenn wir von digitaler Inklusion sprechen, sprechen wir ja nicht nur von Altersgruppen, sondern eben auch von Menschen mit Behinderung. Du hast gerade gesagt, Menschen mit Sehbehinderung, aber auch natürlich jegliche andere Form der Behinderung. Und da geht es ja auch darum, die entsprechend zu inkludieren.
Also ich habe dir wirklich sehr aufmerksam zugehört, wie du Digital Only jetzt gerade nochmal eingeordnet hast und eingewertet hast. Das macht mir als IT-Mensch, für mich macht das absolut viel Sinn, dass du hinten das Backend einfach durchdigitalisierst, dass es eigentlich nur noch eine Architektur gibt, wegen Wiederverwendung, wegen Daten, wegen KI und so weiter und so fort, wegen Kosten. Was mich aber auch nochmal fasziniert hat an der Idee ist, weil ich das auch im eigenen Leben jetzt erlebt habe. Ich Ich dachte ja mal, als ich so jung war wie du oder Mike, da habe ich mal gedacht, das Problem der Digitalisierung wächst sich aus. Ne? So Menschen wie ich sterben aus und dann alle, die nach mir kommen, die kriegen das von der Pike auf ins Blut transformiert und deswegen ist die für die Digitalisierung absolut state of the art. Was ich aber erlebe, ich bin ja auf vielen Schulen unterwegs, also unterrichte selber, jetzt auch in Grundschulen und so weiter. Ich merke aber auch, dass junge Lehrerinnen, halb so alt wie ich, ein Drittel so alt wie ich, die haben Befremdlichkeit mit der Digitalisierung. Das ist faszinierend. Also das, was ich prognostiziert hätte, dass sich das auswächst, ist eher nicht so der Fall, sondern wir haben schon so einen Teil, der bleibt. Man muss dann Digitalisierung nochmal trennen zwischen ich kann Social Media und Facebook und tralala oder aber ich kann wirklich alles. Also ich sehe da wirklich ein Gap aufgehen. Und das, was mich fasziniert hat, und sorry, wenn ich jetzt zu viel aus der eigenen Familie erzähle, ist, meinen 90-jährigen Vater und Mutter und wie auch immer, die habe ich im Zweifelsfall dazu gezwungen, Digitalisierung zu nutzen. Die habe ich gesagt, wenn du mit mir sprechen willst, musst du Signal rauf, runter, Internet, tralala, bitte nicht Briefkasten. Und ich helfe dir dabei, ich mach dir das iPad fertig, das iPhone, aber bitte benutze es. Und bei denen merke ich, die sind inzwischen digitalisiert. Also die können das nicht wie, was weiß ich, Mike oder aber die können mit mir kommunizieren, die nutzen es. Mein Vater geht nicht ohne 90 Jahre. Der geht nicht ohne sein iPad raus, ja, weil er dann irgendwas nochmal nachgucken muss. So, und wie haben wir das erreicht? Indem ich gesagt habe, einfach, ey, wenn du was willst, geht nur noch dieser eine Weg. Und heißt Digital Only nicht auch, dass wir so ein bisschen weg müssen von, ey, wir machen jetzt alle drei Wege auf und du kannst alle drei nutzen, sondern wir helfen dir bei diesem einen Weg. Und wenn du dann wirklich das hinten heraus total gekauft, aber auch, weil das nämlich eine politisch sehr schwierige Debatte wird. Ne? Wenn dann, was weiß ich mit, habe ich ein anderes Beispiel, auch Eltern aus der anderen Ecke, da hat man nie gesagt, du musst wie Digitalisierung nutzen und so weiter und so fort. Aber die sind praktisch jetzt ausgeschlossen aus dem Leben. Und vor allem im Alter heißt es ja, ich bin weniger beweglich, komme weniger rum. Und die Digitalisierung hilft mir einfach am familiären Leben teilzunehmen. Wir wissen das alle. WhatsApp-Gruppen, wo ich Fotos, Videos teile, Termine, die ich mache, E-Mails, die ich schicke. Das ist völlig ausgeschlossen. Ja, so. Und ist das denn für dich beides auch, Lena Sophie, dass du sagst, ja, hinten im Backend, aus all diesen Gründen, die du genannt hast, aber auch, dass wir sagen, vielleicht in irgendeiner Form versuchen, so einen gewissen politischen, sanften Druck auszuüben? Oder wie würdest du das einwerten?
Also wir haben da eine sehr klare Position und auch eine, und ich bin wirklich auch aus Überzeugung, glaube ich, ich nutze immer gerne ein Bild von der analogen Eisscholle, auf der zum Teil Menschen gerade noch sitzen und die wird kleiner, weil du hast halt auch teilweise Dienste, die nur noch digital angeboten werden, so die wird kleiner. Und jetzt kannst du überlegen, also wie schütze ich denn diese Menschen, die auf, oder also wie helfe ich denen am besten, ja, die auf dieser analogen Eisscholle sitzen? Entweder ich schütze sie und sage, ich versuche alles zu bewahren und weiter die Papierkanäle zum Beispiel offen zu halten. Dann wird aber deren Mobilitätsradius, ja, und wie sie teilhaben können, wird immer kleiner werden, weil diese Eisscholle schmilzt. Und deswegen finde ich, ist es viel besser zu sagen, du musst sie unterstützen, frühzeitig unterstützen und ihnen Hilfestellung geben, dass sie den Sprung aufs digitale Festland schaffen. Und da wieder alle sozusagen Bewegungsmöglichkeiten, Teilhabechancen etc. haben. Das heißt, aus meiner Sicht ist es ein bisschen falsch zu sagen, ein Recht auf analog wäre ein Schutz dieser Gruppe, sondern es ist eigentlich ein Konservieren des Status quo. Und nicht eine Verbesserung, während es wirklich besser ist zu sagen, sich sehr bewusst machen, dass es Menschen gibt, die eine Unterstützungsleistung benötigen und die dann auch wirklich konsequent anbieten, ja, und sagen, hey, es gibt eine Hotline, wir helfen dir, du kannst hier anrufen und wir erklären dir, wie es funktioniert. Oder wenn du vorbeikommst, nicht nur husch, 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 das wirst du von deinen Eltern auch kennen, ja, ich finde das auch manchmal anstrengend, wenn ich dann Dinge erklären muss und mir die Zeit nehmen muss, aber ich sage dann auch immer, wie oft hat meine Mutter oder mein Vater sich die Zeit genommen, um mir zum 10.000. Mal zu erklären, wie ich den Schuh zubinde, bis ich es dann endlich mal kapiert hatte. Also
oder die Matheformel, ne?
Im übertragenen Sinne, ja. So. Aber es lohnt sich ja total als Investition. Und das müssen wir jetzt eigentlich auf unser System übertragen, dass wir, wenn wir sagen, wir bieten in einer Übergangsphase auch verschiedene Kanäle noch an, also zum Beispiel, wir haben Filialen, wo wir einen Kundenservice haben, dass man da dann sagt, hey, ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Sie können das dann zukünftig, wenn Sie möchten, auch alleine machen. Das ist zum Beispiel was wir in unseren Studien sehen, dass die Leute, die einmal den digitalen Dienst nutzen, zu 90% Wiederholungstäter sind.
Ich würde da gerne nachfragen. Ich habe so ein Bild im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob es passt. Aber wir sprechen auf einer anderen Ebene, wenn es um das Thema Ernährung geht, gerne darüber, wie man sich gesund ernährt. Also ich spreche da ehrlicherweise nicht gerne darüber, aber der Staat macht das, glaube ich, so die Gesundheits... Die Frage ist, die sich mir stellt, ist, auf der anderen Seite wollen wir aber nicht irgendwie Unternehmen regulieren, die zu süße Nahrungsmittel anbieten. Und jetzt komme ich zurück zu dem Bild. Wir sprechen darüber, dass wir digitale Hilfeleistungen oder Hilfestellungen bieten, Hotlines, Workshops, was es alles Mögliche geben darf. Aber wir sprechen zumindest für mich noch nicht darüber, wie schaffen wir es denn, Unternehmen als auch staatliche Institutionen dazu zu zwingen, einfache Dienste anzubieten. Ich meine, alles Mögliche ist reguliert. Ja, wenn ich auf die Webseite gehe, kommen 5 Cookie-Banner. Das funktioniert. Aber wenn es darum geht, einen vernünftigen Prozess zu etablieren, dass ich in der Lage bin, auf der Seite von meiner Stadtverwaltung irgendwie eine Ummeldung zu beantragen, ohne dass ich einen Wutanfall bekomme, da wird nichts mehr reguliert. Mhm. Also da die Frage direkt an dich, was kann man da tun?
Ja, also erstmal, woher kommt dieses Problem? Ist, dass der Staat keinen Kampf um die Kundenschnittstelle hat.
Ah, da war ja was.
Es ist ja schon so, ne? Also auch als Sparkassen zum Beispiel müsst ihr immer überlegen, okay, wie bleibe ich für den Kunden attraktiv? Weil grundsätzlich hat er alternative Angebote, wo er auch zu anderen Anbietern gehen könnte und sagen, da mache ich da mein Konto, mein Depot etc. Das heißt, du musst versuchen, so attraktiv wie möglich zu sein, das zu machen. Das hat der Staat nicht. Du kannst nicht sagen, ja, dann melde ich mich halt in England um, ja, oder mache meine Steuererklärung in Schweden oder in einem anderen Bundesland, sondern du musst die da machen, wo die Zuständigkeit liegt. So, das ist erst nur erstmal Problem, nochmal so ein bisschen, um es zu beschreiben. Dass es dieses Problem gibt, ist ein Stück weit auch, warum wir jedes Jahr den E-Government-Monitor erheben, weil eben genau dieser Druck fehlt. Das heißt, wir machen diesen Druck, weil wir immer sagen, ihr macht so viel politisch, ihr sagt, ihr wollt das Leben der Leute leichter machen. Jetzt bei der letzten Messung zum Beispiel können wir sagen, hey, nur 10% sagen, hier hat sich irgendwie spürbar was verändert. Bei all den Aktivitäten, die ihr gestartet habt. Das heißt, wir versuchen, diesen politischen Druck zu machen. Natürlich gibt's, ich weiß nicht, ob man das jetzt vorschreiben kann im Sinne von einer Regulierung. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg wäre. Aber ein Stück weit kannst du in andere Länder gucken und siehst, die haben zum Beispiel Service-Standards. Also in England sehen alle Webseiten der öffentlichen Verwaltung gleich aus, was viel leichter für die Leute ist, weil sie nicht erneut sich neu eindenken müssen. Wäre etwas, wo man in Deutschland gut drüber nachdenken könnte.
Schweden, Estland, so viele.
Ich überlege gerade, wo ich in Osterferien Urlaub fahren möchte. Das sind so meine aktuellen Überlegungen. Aber nochmal zurückkommen.
Australien.
Ja, da muss man hinfliegen. Das ist
da tötet einen alles, habe ich gelernt. Egal, ob zu Wasser, zu Land, alles ist giftig.
Nein, Mike, also, da, jetzt kann ich nochmal einen schönen Bezug zu, weil du vorhin gefragt hast, was war ein positives Erlebnis, jetzt fällt mir gerade eins ein. Ich habe in Australien studiert, ein halbes Jahr. Und damals, ich habe mit der Uni korrespondiert. Ich habe quasi gesagt, hallo hier, ich will den Studienplatz haben. Alles an Visa und Co. lief im Hintergrund, automatisch. Ich musste da nicht zu 10.000 Stellen laufen. Australien ist da schon sehr, sehr weit gewesen, was digitale Dienste angeht. Und das ist, glaube ich, das Zielbild. Die Leute wollen an vielen Stellen eigentlich irgendwie nicht mit dem Staat großartig zu tun haben. Also es gibt eigentlich zwei Situationen in Deutschland. Es gibt einmal die Situation, du hast eine Sorgesituation. Du brauchst einen Hilfeleister. Zum Beispiel, hast finanzielle Sorgen, du brauchst Wohngeld. Dann willst du, dass dir geholfen wird. Du willst eigentlich einen Staat, der sagt, ey, komm, Mike, wir kümmern uns. We got this. Wir gehen hier gemeinsam durch. Ja, hier ist ein Auffangnetz. Wir kümmern uns um dich. Da willst du es möglichst einfach haben. Irgendwie nicht noch mehr Stress haben. Oder du willst was anderes und sagst zum Beispiel, Leute, ich habe hier mir ein total geiles Haus gekauft. Ich will hier jetzt, ich habe gar keine Lust, diesen ganzen Kladderadatsch zu haben. Ihr interessiert mich auch nicht. Mein Haus interessiert mich. Dann ist sozusagen, dann nervt dich auch alles. Und deswegen, es muss einfach so simpel wie möglich sein. Alles, was der Staat schon von dir weiß, soll er im Hintergrund schon mal zusammenziehen. Ja, da hast du ja schon mal die Einwilligung für gegeben. Das ist dann das Once-Only-Prinzip, so ein bisschen ergänzend zum Digital-Only-Prinzip. Und das ist, glaube ich, was, dass politische Akteure, Staat, Verwaltung an vielen Stellen müssen sich eher nochmal bewusst machen. Sie versprechen die richtigen Dinge, aber sie müssen auch eingelöst werden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum sollte das so ein hohes Interesse von öffentlichen Einrichtungen sein, ist, wir können auch mit Hilfe unserer Studien nachweisen, dass mit sozusagen schlechten digitalen Leistungen, ja, wenn die Leute das Gefühl haben, der Staat ist irgendwie nicht mehr so richtig leistungsfähig, dann erodiert Vertrauen auch ins politische System. Das heißt, jeder positive Kontakt mit Ämtern, mit Behörden, dann nehmen die Leute nehmen das wahr als, ah, okay, es funktioniert, Problem gelöst, super, ja, stärkt in the long run auch die Demokratie.
Jetzt hast du eben den Government Monitor nochmal erwähnt. Vielleicht kannst du Teil 1 der Frage nochmal 2, 3 Sätze zu dieser Publikation sagen und was eigentlich die Zielsetzung ist, damit unsere Zuhörer da auch entsprechend mehr Informationen oder Background bekommen. Aha. Und die zweite Frage oder Teil B meiner Frage wäre jetzt dieses eigentliche Prinzip Digital Only. Ne? Und du hast ja gesagt, wie ist denn so das Sentiment in der Politik? Du kommst ja viel rum, du bist in Berlin unterwegs. Wenn man das so vorträgt, kann man genug Freundinnen und Freunde dahinter versammeln oder eher kritisch? Das wäre zu was. Und Wenn wir nachher noch Zeit haben, Mike, müssen wir uns beide dran erinnern. Australien ist ja sozusagen gerade Prototyp für Social Media Band, ne? Vielleicht können wir da nachher mal noch eine Meinung von dir hören. Aber das wären jetzt erstmal Teil A und Teil B. Ja, vielleicht nochmal zu dem Government Monitor und dann überhaupt zur politischen, ja, Chance dieser Idee.
Ja, ich versuche mich diesmal kurz zu halten. Also, der E-Government Monitor ist eine Studie, die wir jährlich durchführen. Wir befragen die Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu klassischen Themen, alles rund um die digitale Verwaltung. Und wir gucken eigentlich, kommt es bei den Leuten an? Und wir fragen so ein bisschen so teilweise auch, ne, wie ist ihre Einstellung, ihre Akzeptanz, nutzen sie das, wo sehen sie noch Hürden? Und an vielen Stellen merkst du, es geht oft auch gar nicht um die Technik, sondern es geht zum Beispiel darum, dass die Leute sagen, das ist alles immer so kompliziert, die Sprache ist so kompliziert oder ich bräuchte jemand, der mir erklärt, wie das funktioniert. Und warum wir das machen, ist eigentlich, um politischen Akteuren eine Hilfestellung zu geben. Einerseits zu sehen, wo drückt denn der Schuh noch bei den Leuten? Aber eben auch zum Beispiel mit solchen typischen ausgetretenen Gedankenpfaden wie ältere Menschen haben ein Problem mit Digitalisierung. Das stimmt einfach heutzutage so nicht mehr. Und denen auch eine Evidenz und auch eine Argumentation an die Hand zu geben, auch teilweise vielleicht mal mutigere Schritte zu gehen. Und zu sagen, wir würden immer sagen, du kannst es der Bevölkerung, du kannst denen mittlerweile digital only zumuten, in Anführungszeichen, weil du musst ihnen Hilfestellung geben. Und das bringt mich zu dem Teil B deiner Frage, Olli. Mein Gefühl ist, dass in der Politik, gerade digitalpolitische Akteure, haben schon auch erkannt, dass du erstens digital only brauchst. Du hast einen extremen Sparzwang bei vielen Organisationen. Doppelstrukturen sind extrem teuer und vor allem haben wir es ja sehr, sehr lange so gemacht, aber es tritt keine Verbesserung ein. Und deswegen, glaube ich, musst du so ein bisschen mal sagen, anstatt alles parallel zu machen, machen wir jetzt mal einmal richtig den digitalen Kanal. Wir wissen aber, der digitale Kanal ist der einzige, der alle anderen Kanäle grundsätzlich in sich integrieren kann. Also du kannst auch eine Hotline anbieten und die Person kann dann trotzdem auf deine digitale Akte zugucken, etc. pp. Mein Gefühl ist, dass da eine sehr viel größere Offenheit da ist. Das sehe ich auch daran, dass unsere Studienergebnisse sehr, sehr breit aufgegriffen werden, weil es halt einfach eine Evidenz ist, die zeigt, wie das bei den Leuten ankommt. Und es ist ja nicht nur der politische Teil. Wir haben ja zum Beispiel den Deutschen Städte- und Gemeindebund, der einen Beschluss gefasst hat, dass man sagt, Digital Only muss jetzt der Weg sein. Deswegen würde ich sagen, da ist eher ein erkannt, dass man diesen Weg jetzt gehen muss. Und jetzt ist es wichtig, und da kann ich auch nochmal auf dein Beispiel eingehen, Mike, mit dem Essen. Es geht ja eigentlich darum, Prävention dann im konkreten Fall sozusagen tätig werden und Nachsorge, ja, sagen wir es mal so. Das heißt, du musst jetzt ja eher so ein bisschen mal gucken, okay, wie gestalte ich das? Wie informiere ich die Leute? Denen zum Beispiel an vielen Stellen dann auch kommunizieren. Hey, guck mal, du kannst es heute schon ganz einfach online machen, weil oft denken die Leute auch, es geht ja noch gar nicht. Und sie suchen dann den alten, den bekannten Weg. Dann vor Ort, also wenn die Leistung dann wirklich genutzt wird, gebraucht wird, dann unterstützen und auch immer nochmal wieder darauf hinweisen, kannst du jetzt digital machen, wir können dir auch dabei helfen. Und dann vielleicht auch im Nachgang mal fragen, wie fandst du das? Gib uns mal Feedback, was sollen wir denn besser machen? Also ich bin heute gerade beim Bürgeramt gewesen, kam direkt danach eine E-Mail, wo ich irgendwie sagen konnte, wie fand ich was, wie wo. Was mir erstmal ein gutes Gefühl gibt, weil natürlich musst du kontinuierlich verbessern. Du musst kontinuierlich gucken, komme ich bei den Bürgern und Bürgern an? Finden die den Dienst gut? Wo wollen die denn was anders haben?
Ich wollte nur sagen, ich frage jetzt nicht, wie lange du im Vorfeld auf den Termin in Berlin warten musst.
Doch, kannst du fragen. Das hat sich verändert. Auch da, ich muss den Berlin-Bias, muss man verlernen. Ich habe am Freitagabend den Termin gemacht für Montag 9.48 Uhr war mein Termin und ich habe 3 Minuten im Wartezimmer gesessen und gewartet.
Die wussten, dass du heute einen Podcast aufnimmst. Aber genau zu dem Thema. Ich habe eine Frage tatsächlich und auch hier würde ich das Bild gerne bemühen. Also haben wir noch nicht über das Thema AI gesprochen. Siehst du so ein bisschen die Chance oder auch Risiko, weiß ich noch nicht. Aber fangen wir mit der Chance an. Siehst du, dass vielleicht Dienste oder Lösungen wie ChatGPT und Co. dann, und jetzt bleibe ich bei dem Bild von eben, sowas wie eine Abnehmspritze sein kann, also im übertragenen Sinne, ich muss die Phrase heute noch ein paar Mal bringen mit dem Essen, im Sinne von, dass es ein Problem löst, was wir bisher nicht sauber gelöst bekommen, also kann AI helfen bei dem ganzen Thema Digitalisierung und vor allen Dingen den Digital Gap, den ihr ja auch in der Studie beschreibt, ein Stück weit aufzulösen. Oder macht es vielleicht auch schlimmer?
Kann ja auch sein.
Ich habe mich viel mit KI auseinandergesetzt, auch in der aktuellen Entwicklung. Und deswegen ist meine Einschätzung, es kann definitiv helfen an sehr, sehr vielen Stellen. Aber es ist nicht ein Zaubertrank, den du trinkst und dann ist plötzlich die Verwaltung total super, sondern du musst dich wirklich damit auseinandersetzen, an welchen Stellen, für welchen Zweck will ich es einsetzen. Ich gebe ein paar Beispiele. Was, glaube ich, ganz viele vielleicht auch schon mal ausprobiert haben oder wenn nicht, können sie es ausprobieren. Du hast ein kompliziertes Thema und gibst den Text in das KI-Tool deines Vertrauens und sagst, erkläre mir das so, dass ein 14-Jähriger es versteht oder eine 14-Jährige. oder erkläre mir das so, wie ein typischer Wikipedia-Artikel es mir erklären würde. Ja? Und es hilft dir erstmal überhaupt, den Wesensgehalt dieses Textes zu verstehen. Dann kannst du ihn danach vielleicht nochmal lesen oder so und dann hast du vielleicht eher verstanden, worum es da geht. Aus unserer Studie wissen wir, dass gerade wenn es um Behördengänge, ne, oder um so Steuerthemen oder vielleicht auch Finanzthemen und Co. geht, dass es den Leuten oft zu kompliziert ist. Also dass es gar nicht sozusagen, die verstehen schon die einzelnen Wörter, aber den Zusammenhang zu erfassen ist schwer. Dabei kann dir KI total helfen, sowohl als Nutzerin und Nutzer, aber du könntest es natürlich als Organisation auch einsetzen, um deine Texte einfach einfacher zu machen, zu verbessern. Du kannst KI natürlich im intern in der Verwaltung einsetzen, weil du viel besser Plausibilitätschecks machen kannst. Du kannst große Datenmengen viel besser strukturieren etc. pp. Das ist jetzt gar nichts, was sozusagen an der Kunde oder die Kundin dann nach vorne sieht. Die merken nur halt das Themen. Das ist vielleicht alles irgendwie, der Service sich verbessert hat. Von daher ja, alles, wo es um strukturierte Daten, um Logik geht, ist KI einfach sehr, sehr gut, wenn man sie gut einsetzt. Und dafür kannst du es einsetzen. Übersetzungen, Texte in anderen Sprachen anbieten, in einfacher Sprache, ja, also nach dem Standard der einfachen Sprache für Menschen, die vielleicht da eine Einschränkung haben. Das kannst du alles mit KI mit sehr viel weniger Aufwand als Organisation ermöglichen.
Seht ihr denn Vorbehalte auf der anderen Seite? Ich meine, wo Licht ist, ist bekanntermaßen auch Schatten. Also seht ihr in euren Daten, dass beispielsweise KI vielleicht sogar dazu führt, dass Menschen sagen, mir wird das zu viel und der alte analoge Weg ist vielleicht doch nicht der schlechtere? Also frage
dich. Ja, ich glaube schon. Also wenn du dich alleingelassen fühlst, ne, oder da nicht so eine Hilfestellung hast, dann, das habe ich ja vorhin gesagt, ne, das für mich war schon der ChatGPT-Moment, war schon ein krasser. Und das ist es bis heute, weil du, wenn wir früher gesagt haben, die Geschwindigkeit nimmt zu, jetzt spürst du es. Also was jetzt mittlerweile möglich ist, wenn du wirklich die Pro-Version verwendest und du siehst, da kommen komplette PowerPoints raus, da kommen Anwendungen raus, das System programmiert dir selbst, dann merkst du natürlich, okay, krass, hier passiert echt viel. Und das ist, glaube ich, auch was Menschen, ne, die lesen es in der Zeitung oder sie empfinden es selber und du spürst Transformation, du spürst Veränderung. Und da resilient zu sein, das braucht halt viele Unterstützungsleistungen, viele Ressourcen. Das kommt nicht von alleine.
Mike macht das große KI-Thema auf und Lena Sophie jetzt das große Thema Resilienz. Boah, da würde ich dich gerne nochmal einladen zu beiden Themen, weil beide sind wirklich so umfangreich und die haben wirklich utopische, aber auch dystopische Aspekte. Und also vielleicht nur ganz kurz, bevor ich zur eigentlichen Frage komme. Also KI kann meines Erachtens noch mehr die Gesellschaft auseinandertreiben als die klassische Digitalisierung davor. Ich muss auch wieder von Beispielen hier, weil ich vielen Schulen unterwegs bin, auch bei Lehrerinnen und Lehrern und so weiter. Das ist wirklich, die einen nutzen es, die anderen nicht. Und dieser Spalt zwischen diesen beiden Gruppen, die es nutzen, sehr intensiv nutzen, die auch Zugang haben, die im Zweifelsfall auch die Tools, das Geld haben, diese ganzen Token zu kaufen und die es nicht nutzen, weil sie es nicht wollen, nicht können, wie auch. Wahnsinn, die Ergebnisse, wenn du die vergleichst, die Ergebnisse dieser zwei Arbeitsgruppen und das mit der klassischen Digitalisierung vergleichst, 90er, 0er, 10er Jahre, himmelweit, also es ist wirklich gesellschaftsverändernd, ja, aber das ist so groß. Und dann auch nochmal Resilienz, Mike und ich, wir hatten letztens einen Podcast, haben wir den eigentlich schon gesendet? Nee, noch nicht, ne? Weiß ich gar nicht, Resilienz. Also und dann, was war mit dem André Bayorath? Genau, dann nochmal zu sagen, wie gehe ich damit um? Wow, da wird der D21 und das, was ihr macht, eigentlich noch viel, viel wichtiger über das Digital Only hinaus. Lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich zur Frage kommt. Wir reden ja heute auch als, Mike mag das nicht gern hören, und als Sparkassenmitarbeiter mit dir, mit einer Riesenmenge an Mitarbeiterinnen, die in Filialen vor Ort arbeiten, diese physische Nähe zu diesen Menschen heute ausleben. Wenn du denen jetzt erklären würdest oder wir ihnen erklären müssten, was bedeutet das denn für Sie, Digital Only? Ne? Sind Sie dann irgendwie unnötig, nicht mehr sinnvoll? Was bedeutet das überhaupt für die Sparkasse, die ja eigentlich, ich meine, kannst uns jetzt nicht beraten und sollst es auch nicht, aber natürlich muss man so ein Digital Only Prinzip, wenn man daran glaubt, ich persönlich tue es, auch den Menschen verkaufen können, Klammer auf, Resilienz, Klammer zu, die heute jetzt gar nicht so direkt damit zu tun haben. Wie würdest du meiner Frage jetzt begegnen wollen?
In meinem Kopf gibt es immer erstmal ein sehr positives Zukunftsbild. Das setzt voraus, dass man diesen Prozess sehr gut gestaltet hat, bewusst gestaltet hat, frühzeitig sich damit auseinandergesetzt hat. Und dann ist, glaube ich, für die Sparkassenmitarbeitenden kommt eine ganz, ganz spannende Zeit auf sie zu, weil ich glaube schon, ihre Tätigkeiten verändern sich. Ich glaube, dass sie, ne, wir gehen jetzt mal davon aus, das hat alles irgendwie super gut geklappt. Das heißt dann ehrlich gesagt, dass man sehr viele Prozesse automatisiert hat, digital vernetzt hat, dass auf alle möglichen Daten zugegriffen werden kann, im positiven Sinne, ja, also im Sinne von Daten, auf die ich zugreifen möchte und kann und darf aus DSGVO und Co. Gründen, dass ihre Arbeit leichter geworden ist. Das heißt auch, dass sie vielleicht von so nervigen Themen entlastet wurden. Und sie haben ihre, wahrscheinlich werden sie in der Kundenarbeit eine neue Funktion haben, so ein bisschen so eine Brückenfunktion, wo sie Menschen helfen, von der analogen Eisscholle aufs digitale Festland zu springen, weil sie quasi unterstützt haben, ihnen bestimmte Dinge erklärt haben. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich zukünftig so sein wird, dass ganz neue Dienste der Sparkasse möglich sein werden. Also, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel mal überlegen, dass die Sparkasse ja auch sich überlegen muss, bin ich nur noch physisch an einem Ort oder kann ich nicht auch total mobil sein und dahin gehen, wo die Menschen sind, mit kleinen beweglichen Einheiten. Vielleicht wird es zukünftig kleine selbstfahrende Kioske geben oder so. Wir wissen das alles nicht, aber das erfordert ja alles, dass ich von überall auf das Backoffice der Sparkassendienste zugreifen kann. Und das glaube ich schon, dass das mit Digital Only eingeleitet werden kann. Ja, das heißt ja eigentlich, dass ich die Grundstruktur, das Nervensystem meiner Filialen auf digital umstelle. Und es heißt auch, dass die Sparkassen zum Beispiel sehr viel stärker jetzt schon sich überlegen müssen, okay, Cybersecurity, wie gehe ich denn mit diesem ganzen Thema um? Weil wenn meine ganze Infrastruktur auf digital läuft, habe ich natürlich grundsätzlich auch mehr Angriffsfläche. Also das ist was, wo man auch sagen muss, da sind natürlich auch Investitionen, die notwendig werden.
Das heißt also eigentlich die erste Reflexfrage wäre ja eigentlich, wenn man das Thema so ein bisschen im Fast Thinking durchleuchtet. Wir würden unser Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen verlieren. Ne? Digital Only heißt, wir sind vergleichbar mit jeder anderen Digitalbank. Aber eigentlich machst du gerade das Gegenteil daraus. Wir haben ein Vertrauen vor Ort im kleinen Dorf. Wir haben die Filiale im kleinen Dorf. Und wenn wir das einfach in die digitale Welt transformieren, ne? Also ich fand diese Idee mit der selbstfahrenden KI-Filiale durch die Gegend, fand ich sehr charmant. Dann könnte man da umgekehrt was draus machen. Ne? Dass wir einfach sagen, wir sind digital, wir sind digital only, aber wir sind im Grunde vor Ort für dich da und bleiben vor Ort für dich da und helfen dir im Zweifelsfall, das Digitale schneller, besser, intensiver zu lernen. Also so kann ich mir das wirklich auch gut vorstellen. Also am Ende des Tages, wie so eine, das ist ein blödes Bild, aber jetzt muss ich wieder zu dem Essen kommen. Ich war jetzt letztens in so einer McDonald's-Filiale, wo dann nur noch diese Automaten rumstehen. Nein, da stehen nur noch die Automaten rum und ich war lange nicht mehr da und dann musste ich als Digitaler, ne, ich bin ja der weltbeste Programmierer, musste dann mit diesem Gerät da umgehen und ich habe das irgendwie nicht geschnallt. Da war aber kein Mensch, der mir geholfen hat. Ne, da standen diese Automaten, war nur diese Automaten oder es war die traditionelle Kasse. Ich hätte dann die traditionelle Kasse gehen können, hatte ich auch keinen Bock. Aber so jemand, der mir hilft.
Du hast vor dem Sanifair gestanden, Olli. Du hast vor dem Sanifair gestanden, das war was anderes.
Nein, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, also dass man dadurch wirklich auch sich unterscheiden kann vom Wettbewerb. Ja?
Du, also ich glaube sogar nochmal, es gibt einen anderen Punkt. Also weil ich bin der festen Überzeugung, die Menschen wollen nicht alles nur digital nutzen. Es gibt viele Punkte, wo Menschen menschlichen Austausch mögen, wo sie sprechen wollen. Und wenn du dich frühzeitig auf den Weg machst und sagst, überlegst, okay, was sind denn die Dinge, wo Leute sagen, du, das mache ich ganz ehrlich, lieber zu Hause schnell vom Sofa aus oder das mache ich, wenn ich von der Arbeit komme, mit den Kindern Abendessen gegessen habe und dann um 21.30 Uhr Zeit habe, dann will ich das machen und nicht zu den Öffnungszeiten von Filialen. Diese Dienste, super, digitalisiert die. Aber es wird andere
Lina,
Themen
darf
geben.
Darf ich da direkt einhaken, weil ich habe direkt einen Gedanken, auf den ich, oder deinen Gedanken, auf den ich aufbauen möchte. Wenn wir über digital sprechen, sprechen wir vielleicht zu sehr binär, persönlicher Kontakt analog versus Maschinenkontakt digital. Weil ich meine, wir kommunizieren den ganzen Tag über WhatsApp, iMessage und Co. Das ist ein digital, aber trotzdem persönlich. Also muss man nicht das Thema Digitalisierung dann auch nochmal ein Stück anders denken? Sorry, dass ich da unterbrochen habe, aber das war ein Gedanke.
Ja, absolut. Also ich habe letztens ein schönes Beispiel gehört, was ich ganz spannend fand. Ne? Wir müssen auch teilweise verlernen, und das ist genau das, was du ansprichst. Wir haben gelernt, an bestimmten Grenzen zu denken. Also Öffnungszeiten von Filialen etc. Und die Digitalisierung und vor allem auch die KI ermöglicht uns jetzt eigentlich teilweise diese Grenzen zu verschieben. Also wir können viele in anderen Bereichen des Kundenservice machen das ja schon. Die Öffnungszeiten sind ganz anders. Du kannst auch irgendwie nachts um 23 Uhr mit jemandem chatten, weil die dann halt sagen, wenn du es auf Englisch machst, gehen wir einfach in eine andere Zeitzone. Wir haben Mitarbeiter in anderen Zeitzonen. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass du perspektivisch, wenn die Chatbots besser werden, kannst du natürlich auch sagen, hey, für alle Standardfälle bieten wir halt einen digitalen Mitarbeiter an. Und ermöglichen dir das Chatten oder so. Also in die Richtung kannst du denken, ich glaube, wie du richtig sagst, man könnte auch überlegen, kann ich noch ganz andere Kanäle anbieten? Also zum Beispiel wirklich über einen Messenger-Dienst einfach mit den Filialmitarbeitern zu sprechen oder zu chatten. Da ist dann auch wieder, solange du den digitalen Kanal hast, diese Person muss ja Zugriff auf den Vorgang haben oder sozusagen dann auch irgendwas für dein Konto, für dein Anliegen tun können. Das ist, glaube ich, auch nochmal eins. Aber was ich sagen wollte, warum Brückenbauer? Ich habe vorhin gesagt, so die Schwachsten können ja Brückenbauer sein. Ist einmal ein Brückenbauer von den sozusagen die Menschen, die noch sehr analog denken und denen vielleicht auch eine Hilfestellung geben. Aber es heißt eigentlich auch einen Brückenbauer in diese vordigitale Transformation, in die nachdigitale Transformation. Weil die Sparkassen natürlich, wenn sie diesen Prozess einfach früh gehen, merken, welche Dinge funktionieren, welche funktionieren nicht, was wird möglich. Sie schaffen eine Kultur intern, wo Leute bereit sind, auch zu sagen, hey, dann probieren wir mal was Neues aus. Ja, ist ja toll, dass wir das jetzt unseren Kunden anbieten können, dass wir da ab jetzt immer überall, wo der Wochenmarkt ist, haben wir auch einen kleinen Sparkassenfilialstand oder sowas. Ja, wenn sowas geht, ist doch irgendwie toll. Würde ich mir ehrlich gesagt auch für staatliche, also warum nicht ein Bürgeramt immer mal da, wo auch der Wochenmarkt ist, wo die Leute sagen, da gehe ich eh hin, mache ich das halt direkt noch mit.
Mike, wie ich mir das vorstelle, ich bin ja jetzt ein IT-Mensch, wirklich, dass das nur noch eine Software gebaut wird. Es gibt eigentlich nur noch die Endkundensoftware. Ja, es gibt nur noch, es gibt nicht mehr USP, tralala, für Bankmitarbeiter, die das bedienen für dich, sondern es gibt nur noch praktisch das Internetbanking, das Onlinebanking, die App. Und wenn ich dann in die Filiale komme, läuft da einfach nur noch das, was zu Hause auflaufen wird. Exakt das Gleiche. Wir bauen nicht mehr zwei Softwaren. Und im Zweifelsfall habe ich dann ein Problem. Und dann kommt ein Filialmitarbeiter und sagt mir, jo, verstehe ich, jetzt pusht dann App da, Freigabe da, App da. Aber es gibt keine spezielle, ich habe eine Software für einen Kundenberater, ich habe eine Software für einen Mitarbeiter in der Filiale, sondern es ist immer nur die gleiche im Frontend, im Backend. Das ist zumindest das, wie ich meine Eltern zur Digitalisierung gebracht habe. Ich habe ja nicht eine spezielle Software gehabt und die für die gesteuert, sondern ich bin da hingegangen und gesagt, du hast da jetzt praktisch hier, oh, keine Ahnung, Google-Suche, die App, die Sparkasse, das iPhone und habe das mit denen gemacht. Was wichtig ist, ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit Datenschutz und so weiter? Aber stell mir vor, wir würden dann eine Software bauen. Es gibt nicht mehr irgendwie die ganzen Filialsysteme rauf und runter. Ne? Ist ja heute auch, ich fände das schon sehr spannend. Ich glaube pädagogisch, ich komme ja aus der Schrägstrich-Pädagogik-Psychologie-Ecke, wäre das viel nachhaltiger. Dem zeigst du das, wem auch immer. Man zeigt es zweimal und das dritte Mal wollen die Menschen das einfach auch alleine machen. Ja.
Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, tatsächlich nicht, um dieses spannende Gespräch abzuwürgen, zumindest nicht mutwillig, aber wir sprechen schon ein bisschen länger. Olli, wir haben noch so ein bisschen zum Schluss hin eine Schnellfragerunde, ein kleines Quiz sozusagen, sowas wie Jeopardy vorbereitet und vielleicht habt ihr Lust, das mal zu spielen. Olli, ich hoffe, du weißt, wovon ich spreche, du guckst gerade so fragend.
Nein, ich auf gar keinen Fall.
Ja, haben wir ein Spiel? Ja, haben wir.
Wer mir nicht fürs Spielen bezahlt hier? Nein, also wir stellen dir nur kurze Frage und dann einfach Ping-Pong. Schnelle Antwort, möglichst binär, möglichst kurz, natürlich mit gewissen Freiheiten. Also ich fange einfach mal an, weil das Thema ja dich auch begleitet. EID oder physischer Ausweis?
Online-Ausweis und ab 2.1. sofort in die Wallet.
Jährlich, oder was hier?
KI in der Verwaltung, Mut zur Lücke oder strikte Regulierung?
KI in der Verwaltung brauchen wir.
Das ist ja kurz und knapp, deswegen hier vielleicht ein bisschen mehr Bargeld, das ist ein bisschen provokativ, oder Apple Pay?
Das ist provokativ. Also ich bin typisch, ich habe nie Bargeld. Also ich möchte gerne digital bezahlen, möchte aber auch gerne Alternativen zu Apple Pay haben. Möchte gerne eine europäische Version haben.
Oh, das hören unsere Chefs, hören das gerne, Mike.
Ich habe das aber aus voller Überzeugung gesagt, weil ich glaube, wir haben heute nicht drüber geredet, aber natürlich müssen wir bei all den Themen auch darüber reden, wie wir Souveränität in Deutschland ermöglichen, wie wir Infrastruktur, sei das Industrie, Dienstleistung, Zahlungsverkehre und Co. in Europa stärken. Und dafür brauchen wir aus meiner Sicht gute, wettbewerbsfähige Produkte. Und wir alle wissen, bei den digitalen Prozessen, bei den digitalen Produkten geht es ganz viel auch darüber, dass Daten generiert werden, wir aus Daten lernen und Produkte aus Daten besser gemacht werden. Und wenn das alles immer über Anbieter, die nicht in Europa sitzen, liegt, wird es Europa nicht stärken.
Ich habe noch eine Frage. Europa oder Australien?
Die ist gut.
Wir nehmen Australien mit auf. Also Australien ist ja, wenn du jetzt mal sehr weit gedacht, ja.
Ja, das ist englische Kolonie.
Commonwealth,
ne?
England hätte da mal, die haben halt nicht so eine kluge Entscheidung getroffen, aber komm im Herzen, sind die doch Europäer.
Lena Sophie, das ist trotzdem, wir müssen jetzt, glaube ich, ein bisschen Kassettenband hinten dranhängen für unseren Podcast. Mich treibt gerade dieser Social Media Ban, Altersverifikation, das treibt mich total um. Also nicht nur aus meiner Schulperspektive, sondern weil wir hier in der Sparkasse natürlich auch an der Lösung schrauben und so weiter und so fort. Jetzt ist Australien extremer Vorreiter, was das angeht.
Was eine strikte Altersbeschränkung angeht.
Ich weiß nicht, inwieweit du da tief drin bist. Die haben ja auch wirklich schon eine Lösung und wirklich, also ohne jetzt zu tief einzugehen, wie findest du das? Wenn du so einen Australien-Bezug hast, bist du eher ein Freund dieses Vorgehens oder sagst du, ich weiß zu wenig davon? Ich kriege immer so ab und an so Lehrerbriefe und die sagen, die sind eher positiv gestimmt. Ja, also nicht so wie wir das jetzt so wahrnehmen. Es gibt ja da so, es gibt ja wirklich verhärtete Fronten teilweise. Mhm. Aber long story short, du als Australien, zukünftiger Australien-Bewohnerin,
ich würde es gerne von Australien loskoppeln. Also Australien hat diese Debatte angestoßen, weil sie vorgeprescht sind. Und das ist, glaube ich, gut, weil es ist richtig, diese Debatte zu führen. Die Verbotsdebatte geht mir zu kurz und sie ist eine, und das müssen wir uns als Gesellschaft bewusst machen, es ist eine extrem emotional geführte Debatte, weil es um Kinder und Jugendliche geht. Und die, was ich mir wünsche und wo wir uns auch als Verein nochmal positionieren werden jetzt in Kürze, ist, dass wir ein bisschen differenzierter darüber sprechen, um was es hier geht. Es geht eigentlich um vier Themen. Ja? Das eine ist Schutz. Eigentlich als Zielbild wollen wir, dass Kinder, die soziale Medien nutzen, nur altersgerechte und für ihren Entwicklungsstand passende Inhalte sehen. Das ist ein Problem, weil es aktuell nicht so ist. Das zweite ist, es geht um Befähigung. Also du musst auch gleichzeitig sagen, ne, nur weil jemand jetzt plötzlich, zack, ist er 16 geworden, hat Geburtstag oder ist 14 geworden, je nachdem, wo man die Altersgrenze macht, hat er nicht plötzlich einen Kompetenzsprung. Also du musst sagen, wie willst du denn mit diesem ganzen Thema Befähigung umgehen, ist das Zweite. Das Dritte ist, dass du dir bewusst machen musst, dass für sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche soziale Medien auch einen extremen Teilhabefaktor haben. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Teilhabe an, wenn sie vielleicht in ihrem Umfeld im ländlichen Raum nicht die Peers finden, die sie eigentlich brauchen, mit denen sie Sorgen teilen wollen, finden sie an Räumen. Wenn du das abschneidest, musst du erklären, wieso du Teilhabe begrenzt und wieso du das einem anderen gut unterordnest. Und der vierte Punkt ist, es gibt Bereiche, die in dieser ganzen Problemkonstellation, die kannst du nicht über ein Verbot oder über Befähigung oder über Schutz regeln, sondern die haben damit zu tun, wie Plattformen gestaltet und designt sind. Und dann bist du bei den Plattformbetreibern. Und diese haben auch eine Verantwortung. Und diese vier Dinge musst du in deiner Entscheidung mit einbeziehen. Und deswegen ist es leider so, dass die Debatte sehr viel komplexer ist als eine Verbotsdebatte, weil auch noch das Thema Hinzukunft, wir haben ja aktuell schon Verbote für bestimmte Altersklassen, aber sie sind aktuell nicht durchsetzbar oder sie werden nicht durchgesetzt. Und das ist zu kurz gesprungen, das mit einer technischen Lösung lösen zu wollen. Von daher müssen wir da einen extra Podcast zu machen, weil das wirklich ein großes Thema ist.
Ja, das glaube ich auch.
Gerne.
Fast schon ein schönes Schlusswort. An der Stelle bleibt gar nicht mehr so viel anderes übrig, außer einen ganz, ganz herzlichen Dank auszusprechen. Vielen Dank, dass du, liebe Lena Sophie, dir die Zeit genommen hast, für eine fast Stunde mit uns beiden über das Thema Digitalisierung zu plauschen. Es hat großen Spaß gemacht. Auch dir, lieber Olli, vielen Dank. Und ich wünsche uns allen einen schönen restlichen Nachmittag.
Euch auch. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's für heute mit unserem Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und teilt sie mit euren Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Mehr Infos, alle Shownotes und weitere interessante Inhalte findet ihr auch auf unserer Website extralaut.studio. Wir hören uns bei unserer nächsten Folge. Bis dahin, bleibt neugierig, bleibt extra laut.